RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind 204 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zudem Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hatte er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecko in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz, Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugur Şahin.
Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell 24 in Berlin-Kreuzberg, 23 Grad in Eberswalde. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag dann bis 30 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt weiter im Studio Bernhard Kempf. Zerstörte Wohngebäude, verstreute Trümmerteile und Rauchwolken. Ja, dieses Bild bot sich den Menschen heute im Nordwesten Indiens, denn dort ist ein Passagierflugzeug unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Der Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg nach London. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Peter Hornung, ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Hornung, 242 Passagiere waren an Bord dieses Flugzeugs und es gibt Berichte, Medienberichte, wonach zwei Menschen überlebt haben sollen. Es wäre ja ein Wunder. Was ist darüber bekannt?
Das wäre tatsächlich ein Wunder. In einem Fall ist es bestätigt und da wissen wir auch, wer das war. Da gibt es Bilder dieses Mannes, Äußerungen von ihm und auch sein Ticket. Das bestätigt, dass er in der ersten Reihe der Economy relativ weit vorne im Flugzeug saß und zwar direkt am Notausgang. Und er konnte dieses Flugzeug offenbar noch im letzten Moment verlassen.
Wer waren diese Menschen in dieser Maschine? Was wissen wir über die Nationalitäten? Was ist da bekannt?
Das waren vor allen Dingen Inder und 169, es waren einige Briten, gut 40 Portugiesen, ein Kanadier.
Auch am Boden gibt's zahlreiche Opfer. Um wen handelt es sich hier?
Ja, dabei handelt es sich offenbar um Angehörige einer medizinischen Hochschule oder Angestellte eines Krankenhauses. Dieses Flugzeug ist nämlich in einen Gebäudekomplex in einer Wohngegend gestürzt. Da gibt's ein Krankenhaus, da gibt's eine medizinische Hochschule und da gibt's Gästehäuser, Wohnhäuser für Studierende und für Ärztinnen und Ärzte. Und diese Gebäude wurden teilweise zerstört, sie sind teilweise ausgebrannt. Die Maschine ist ja vollgetankt in den Boden gerammt und dann explodiert.
Es war eine Boeing von der Fluggesellschaft Air India. Welchen Ruf hat denn diese Airline?
Die hat inzwischen eigentlich einen recht guten Ruf. Die ist seit 3 Jahren privatisiert. Die ist von der Tata Industriegruppe übernommen worden. Und gerade was Sicherheit anbelangt, ist da sehr wenig passiert in den letzten Jahren. Es war früher mal anders bei der Air India, aber auch gerade die Flugzeuge, die Boeing 787, der Dreamliner, ist ein sehr, sehr modernes Flugzeug und das hatte bisher eine absolut makellose Bilanz.
Diese Bilder, die wir im Fernsehen gesehen haben, zeigen ein Bild der Zerstörung, wirklich eine Apokalypse, muss man sagen. Alles war am Anfang noch recht unklar, ist inzwischen so ein bisschen deutlicher geworden. Welche Hilfe gibt es beispielsweise für die Angehörigen der Opfer? Hat man da an der schnellen Zeit schon irgendwas organisiert?
Ja, es gibt Helferinnen und Helfer dort am Flughafen in Ahmedabad, psychologische Hilfe. Da spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Man kennt die von anderen Flugzeugabstürzen, aber es ist jedes Mal richtig schlimm. Die Familien kommen dorthin, sind fassungslos, schreien, weinen. Einige geben Interviews. Meine Frau dabei, die hat gesagt, meine Schwester saß da drin, die ist nach London geflogen. Und wenn man das sieht, dass das ergreift einen selbst. Also das sind schlimme Szenen.
Gibt es schon politische Reaktionen? Hat sich da schon jemand geäußert heute?
Es gibt ganz viele Reaktionen, sowohl innerhalb Indiens. Der indische Premier zum Beispiel hat sich geäußert, hat von der Tragödie gesprochen, die fassungslos mache. Aber auch international, die Bundesregierung, der Papst, der englische König. Aber was besonders interessant ist, auch relativ schnell gab es eine Äußerung aus Pakistan, vom Erzfeind Indiens. Da hat der Verteidigungsminister sein tief empfundenes Beileid ausgesprochen.
Dieser Einsatz da im Augenblick in Indien, nehme ich an, das dauert noch an.
Ja, das dauert noch an. Bei uns ist es jetzt kurz nach 9:30. Es ist schon eine ganze Weile dunkel. Die Unfallstelle, das sieht man auf Fernsehbildern, ist hell ausgeleuchtet. Aber es geht eben jetzt darum, noch Überlebende vielleicht zu finden. Die Bilder, Sie haben es gesagt, die sind apokalyptisch. Das sieht nicht sehr hoffnungsvoll aus, dass da noch jemand zu finden ist.
Vielen Dank. Einschätzungen und Informationen waren das von unserem Korrespondenten Peter Hornung. In Indien ist heute ein Flugzeug mit 442 Menschen an Bord abgestürzt. Ein Mensch soll, das ist schon sicher, dieses Unglück überlebt haben. Möglicherweise auch ein zweiter. Das allerdings ist offiziell noch nicht bestätigt. Themawechsel. Nach Jahren der Krise dürfte es für die deutsche Wirtschaft wohl wieder bergauf gehen. Top-Ökonomen jedenfalls trauen ihr wieder etwas mehr Wachstum zu. Das geht aus Konjunkturprognosen für dieses und auch für das kommende Jahr hervor. Mehrere Forschungsinstitute haben die heute vorgestellt und Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann war für uns dabei.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht sich durch den Wirtschaftsbericht der OECD bestätigt. Deutschland brauche dringend Strukturreformen und günstigere Energiepreise, sagt die CDU-Politikerin. Genau das empfehlen die OECD-Fachleute, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Allen voran steht der Abbau von Bürokratie, mehr Digitalisierung in der Verwaltung und niedrigere Steuern für Unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Für dieses Jahr sagt die OECD ein Wirtschaftswachstum von 0,4% voraus. Im kommenden Jahr sollen es 1,2% sein. Die Experten gehen davon aus, dass sich die Kauflaune der Verbraucher verbessern wird. Auch die Investitionsoffensive mit Hilfe des Sondervermögens von Union und SPD soll beim Ankurbeln der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Allerdings bleiben die handelspolitischen Risiken vorerst groß. Der Zollstreit mit den USA sorgt bei der exportorientierten deutschen Wirtschaft für Unsicherheit. Ein weiteres Problem, der Fachkräftemangel. Die Politik müsse das Problem lösen, zum Beispiel indem mehr Frauen und Fachkräfte aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt geholt werden. Anreize, früher in Rente zu gehen, sollten gestrichen werden. In dem OECD-Bericht empfehlen die Experten der Bundesregierung auch, den Haushalt 2025 schnell zu beschließen und somit bei den staatlichen Investitionen für Sicherheit zu sorgen.
Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr doch noch wachsen. Das jedenfalls sagen führende Forschungsinstitute vorher. Ein Beitrag war das von Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio. ins Ausland. Ist der Iran auf dem Weg zur Atombombe? Die Regierung in Teheran sagt immer wieder nein. Unser Atomprogramm ist nur für zivile Zwecke. Die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA, hat daran aber erhebliche Zweifel und heute eine Resolution verabschiedet. Sie wirft dem Iran vor, die Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Als Reaktion kündigt die Führung in Teheran an, noch mehr Uran im Land anzureichern. Jetzt am kommenden Sonntag findet die mittlerweile 6. Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA statt. Kurz vorher verschärft sich der Ton zusehends. Das jedenfalls beobachtet unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Noch bevor die Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde überhaupt öffentlich war, hatte Teheran sie bereits zurückgewiesen. Alles unbelegte Vorwürfe, sagt der Chef der iranischen Atombehörde, Mohammad Eslami. Sie behaupten fälschlicherweise, dass die Republik Iran ihre Verpflichtungen aus dem Atomwaffenvertrag nicht erfüllt. Das ist eine eklatante Lüge. Es gibt keinen Inspektionsbericht, aus dem das hervorgeht. Es gibt keine Beweise. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte zuletzt berichtet, der Iran habe seinen Bestand von auf 60% angereichertem Uran auf über 400 Kilogramm erhöht. Die 90%, die man für Atomwaffen benötigt, sind demnach nicht mehr weit entfernt. Die Resolution wirft dem Iran jetzt vor, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen. Die Reaktion aus Teheran: trotzig. Man werde jetzt noch mehr Uran anreichern als vorher, so ein Sprecher der Atomenergiebehörde. Wir werden eine dritte Anreicherungsstätte für Uran zu den schon existierenden zwei hinzufügen. Sie wird ein sehr hohes Level an Sicherheit haben. Außerdem werden wir die schon bestehenden Zentrifugen in der Anlage Fordo erneuern. Am Sonntag wollen der Iran und die USA im Oman weiterverhandeln über das iranische Atomprogramm. Es ist die mittlerweile 6. Runde der Gespräche, die zuletzt ins Stocken geraten sind. Es hakt an einem bestimmten Punkt. Der Iran will nicht darauf verzichten, selbst im Land Uran anzureichern, für zivile Zwecke, wie es heißt. Für die USA ist das aber eine rote Linie. US-Präsident Trump: Sie fordern etwas, das wir nicht machen können. Sie wollen Anreicherung, wir wollen keine Anreicherung, wir wollen das Gegenteil. Und bisher sind sie noch nicht an diesem Punkt. Ich sage das sehr ungern, weil die Alternative eine sehr, sehr schlimme ist. Die USA und Israel haben immer wieder damit gedroht, das iranische Atomprogramm notfalls zu bombardieren. Der iranische Verteidigungsminister Aziz Narsizadeh droht mit Gegenschlägen, unter anderem auf amerikanische Militärbasen im Nahen Osten. Es wird, so Gott will, nicht so weit kommen und die Verhandlungen werden Ergebnisse bringen. Wenn uns aber ein Konflikt aufgezwungen wird, wird der Feind zweifelsohne größere Verluste erleiden. Wir werden uns ohne Zögern verteidigen und alle ihre Stützpunkte in der Region ins Visier nehmen. Der Iran sei seit Jahren auf einen Krieg vorbereitet, sagt auch Hossein Salami, General der Revolutionsgarden, in einer Rede in Teheran. Er warne die Feinde des Landes davor, einen Fehler zu machen. Inwieweit diese Rhetorik mit der Realität übereinstimmt, ist fraglich. Das iranische Militär gilt in so einem Fall als unterlegen. Im Oktober letzten Jahres hatte Israel bei einem Angriff laut eigener Aussage die Luftverteidigung des Iran weitgehend zerstört. Wie die New York Times jetzt berichtet, sei Israel mittlerweile bereit, auch ohne Unterstützung der USA den Iran anzugreifen und bereite einen solchen Angriff bereits vor. Für den Fall hat die USA angefangen, Botschaftspersonal aus der Region abzuziehen. Für die 6. Runde der Atomgespräche zwischen Iran und den USA am Sonntag im Oman bedeutet das: es steht viel auf dem Spiel.
Eine schwierige Ausgangslage. Also vor den Atomgesprächen der USA mit dem Iran jetzt am Wochenende. Ein Beitrag von Benjamin Weber war das. Und damit gebe ich hier ab an Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich habe eine aktuelle Meldung vom Radsport. Die Erfolgsstory von Florian Lippowitz geht weiter. Der ehemalige Biathlet hat seinen zweiten Platz bei der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich verteidigt. Und damit liegt der Schwabe und Profi des deutschen Rennstalls Red Bull Bora weiterhin vor den Tour de France-Siegern Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Morgen geht es allerdings in die Berge und da dürften die beiden Pogacar und Vingegaard ihre Kräfte zeigen und ihre Muskeln spielen lassen, einfach um dem Konkurrenten auch zu zeigen, wie stark sie sind. 3 Wochen vor Beginn der Tour de France. Und damit zum Fußball. Der VfL Wolfsburg hat wieder einen Cheftrainer. Paul Simones heißt der neue Mann aus Wolfsburg, Kevin Poveska.
Kalender soll den VfL Wolfsburg wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei ist er noch recht unerfahren als Cheftrainer im Profifußball. Erst in der vergangenen Saison hatte er als Coach der Go Ahead Eagles in der Eredivisie, der ersten niederländischen Fußballliga, seine erste richtige Station mit voller Verantwortung an der Seitenlinie. Aber dabei gelang ihm auch gleich ein großer Erfolg, denn neben einem soliden 7. Platz in der Liga konnte Simonis mit den Eagles den niederländischen Pokalwettbewerb gewinnen. Vor diesem gelungenen Einstand als Cheftrainer im Profifußball war er zuletzt 4 Jahre als Co-Trainer bei 2 Teams in der höchsten niederländischen Liga im Amt. Mit dem VfL Wolfsburg wartet jetzt aber ein anderes Kaliber auf Simonis. Die Ansprüche vom Club sind hoch, er wird sich jetzt erst einmal beweisen müssen.
Und damit vorausgeschaut auf den heutigen Fußballabend. Die deutsche U21-Auswahl startet in die EM. Slowenien ist der Auftaktgegner, Nicole Seifert.
Optimismus, lockere Stimmung und gleichzeitig das Ziel fest im Visier. Die Junioren des DFB wollen in der Slowakei zum 4. Mal Europameister werden. Die Voraussetzungen sind gut. Alle 23 Spieler des DFB-Kaders sind fit vor dem Gruppenspiel gegen Slowenien. Für den U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo ein kniffliger Auftaktgegner. Nicht zu unterschätzen, denn Slowenien hat in der Quali als Gruppenerster überraschend mit Favorit Frankreich hinter sich gelassen. Auf dem Papier ist ein Sieg gegen Slowenien Pflicht. Danach warten 2 weitere Kaliber auf das DFB-Team. Am Sonntag geht's gegen Tschechien und am Mittwoch gegen Titelverteidiger England. Die beiden erfolgreichsten Teams aus jeder Gruppe erreichen dann das Viertelfinale.
Am Samstag startet dann auch die Club-WM in den USA und da ist der Name Programm. Gibt es bei diesem Vereinsturnier doch ähnlich viele Spiele wie bei einer Weltmeisterschaft, das berichtet Anna Klär.
63 Spiele, 32 Mannschaften, 12 Stadien. Das sind die Rahmenbedingungen der neu geschaffenen Club-WM. Einen Monat lang messen sich Vereine aus allen Kontinentalverbänden miteinander. Die besten Clubs weltweit kommen zusammen. So zumindest die Idee von FIFA-Boss Gianni Infantino. Die besten Vereine der Welt sind aber nicht alle dabei. Der FC Liverpool oder etwa der FC Barcelona fehlen. Sie erfüllten keins der Qualifikationskriterien. Für die europäischen Vereine galt, mitmachen dürfen die Champions-League-Sieger der letzten 4 Jahre und weitere 8 Teams, die sich über ein Europapokal-Ranking qualifizierten. Aber maximal 2 pro Land. Das wurde zum Beispiel Liverpool zum Verhängnis, die Champions-League-Sieger Chelsea und Manchester City den Vortritt lassen mussten. Aus Deutschland sind die Bayern und Borussia Dortmund mit dabei, für die das Turnier durchaus lukrativ werden kann. Insgesamt 1 Milliarde Dollar Preisgeld schüttet die FIFA an die 32 Teams aus. Bis zu 126 Millionen könnte ein europäischer Club-WM-Sieger am Ende bekommen. Und das nach gerade mal 7 Spielen. Vielleicht steigert das Faninteresse, denn bisher hält es sich in Grenzen. Tickets gehen nur schleppend weg, es drohen leere Ränge. Für Gianni Infantino ist das vielleicht aber nur zweitrangig, denn er darf sich sonnen im Glanz der europäischen Topclubs, was sonst der UEFA vorbehalten ist.
Und soweit der Sport mit Thomas Vollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Was die Infrastruktur in Berlin betrifft, lebt die Hauptstadt in vielen Fällen nur noch von der Substanz. Kaputte Schulen, kaputte Straßen, aber auch viele Brücken sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. 120 Brücken betrifft das, geschätzte Kosten 1 Milliarde Euro. Diese Zahl nannte heute Berlins Verkehrssenatorin Bonde bei der Debatte im Abgeordnetenhaus und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopp vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wuhlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopp bislang nicht eingerichtete Busspuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Soweit der Bericht von Kirsten Buchmann. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt am Ende schwer verletzt. Das alles geschah im vergangenen Dezember in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Moabit. Im Prozess hat heute das 38-jährige Opfer als Zeugin ausgesagt. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht das auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben in einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie.
RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Mohling war das. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man ganz freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, durch Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und auch durch eine Fährverbindung über die Oder. Daran will man festhalten, mehr noch, man will die gemeinsamen Kontakte ausbauen. Heute gab es dazu ein Treffen in Potsdam und das fasste uns RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften. Die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen, und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen, und das muss verbessert werden, sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses Vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Der Sommer ist da. Bis zu 30 Grad sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Ja, und diese Hitze kann vor allem für Menschen in den Städten sehr belastend sein, denn hier staut sie sich, vor allem wenn Grünflächen fehlen. Wo es besonders schlimm ist, das zeigt der neue Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Berlin bekommt dabei die rote Karte. Mehr dazu von Felix Leitmeier.
Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das über den neuen Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden wie immer in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 stockt es vor der Havelbrücke. Rechnen Sie Richtung Havelland mit 10 Minuten zusätzlich. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. Etwas Geduld benötigen Sie noch auf dem Stadtring in Richtung Wedding. Hier stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Auf der Avus stockt es einwärts am Kreuz Zehlendorf. Staupunkte in der Berliner Innenstadt sind der Spandauer Damm am Stadtring sowie die Bereiche rund um Alexanderplatz, Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide, außerdem die Rudolf-Rühl-Allee in Richtung Biesdorf. In Kreuzberg ist die Oranienstraße nach einem Unfall zwischen Lindenstraße und Alexandrinenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße in Richtung Britz gesperrt. Und bei der Berliner S-Bahn werden heute Nacht Busse eingesetzt, und zwar ab ca. 21 Uhr für die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und ab 23 Uhr für die S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im indischen Ahmedabad sind laut Polizei 204 Leichen geborgen worden. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es Todesopfer gegeben haben. Aus London, Franziska Hoppen.
Die Maschine war kurz nach dem Abflug mit dem Ziel London Gatwick in der Nähe des Flughafens der Millionenstadt Ahmedabad abgestürzt. Auf Fotos sind Trümmerteile zwischen Gebäuden zu sehen. Indische Medien berichten aber auch von einem Überlebenden. Der 40-jährige Brite habe laut der Zeitung Hindustan Times nach dem Unglück jedoch aufstehen und laufen können und werde nun im Krankenhaus behandelt.
SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Zuvor hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus zwei getötete Schafe entdeckt worden. Ein drittes hat noch gelebt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie gehört hatten. Nach Angaben der Ermittler hat ein 41-jähriger Mann aus Rumänien die zwei Tiere in seiner Wohnung geschlachtet. Er behauptet, die Tiere gekauft zu haben. Tatsächlich wurden sie aber aus dem Landschaftspark in Lichtenberg gestohlen. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend heiter, in der Nacht klar, bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 24, in Eberswalde 23 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag bis 30 Grad, am Sonntagnachmittag dann teilweise kräftige Schauer. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
werben um internationale Fachkräfte, also Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Das braucht die deutsche Wirtschaft, um dem demografisch bedingten heimischen Personalmangel zu begegnen. Die Industrie- und Handelskammer Berlin will dabei helfen. Zu ihrer Veranstaltung Work in Berlin hat die IHK Firmen aus der Region eingeladen. Sie können sich hier informieren und auch vernetzen. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser war vor Ort.
Amber Racho-Schürmann ist Gartenbauerin in Berlin und sucht für ihr Team Verstärkung aus dem Ausland.
Wir sind tatsächlich auf der Suche nach Fachkräften oder auch Hilfskräften und was für Möglichkeiten man halt auch einfach hat zu integrieren, da wir halt auch ein Integrationsbetrieb sind. Und da wollen wir natürlich auch bestmöglich aufgestellt sein.
Für Sie besonders schwierig? Langfristige Unterstützung.
Herausforderungen sind tatsächlich, dass man nie Ansprechpartner hat. Also es werden zwar Leute vermittelt, aber die Leute, die vermittelt haben, fühlen sich nicht mehr zuständig. Und das wollen wir halt in Zukunft ändern.
Bei der IHK-Veranstaltung Work in Berlin will sich die Gartenbauerin heute vernetzen und an den verschiedenen Ständen Tipps von Ansprechpartnern aus der Praxis bekommen. Eine davon ist Anine Linder. Sie arbeitet beim IHK-Projekt Hand in Hand for International Talents und unterstützt Firmen, die neue Fachkräfte aus dem Ausland suchen.
Sie können sich Tipps holen, wie das überhaupt geht mit der Fachkräfteeinwanderung. Sie können aber über unser Projekt auch tatsächlich Fachkräfte rekrutieren. Also wir haben in unseren Pilotländern, das sind Brasilien, Indien und Vietnam, und aus diesen Pilotländern gibt es in bestimmten IHK-Berufen schon Fachkräfte, die quasi fertig sind, die schon Deutsch lernen oder schon Deutsch gelernt haben bis zum Niveau B1, die das Anerkennungsverfahren für ihre beruflichen Abschlussungen gemacht haben und die Unternehmen über unser Projekt kennenlernen können.
Das Projekt unterstützt zum Beispiel beim Visum und begleitet Unternehmen bei der Integration von internationalen Fachkräften. Heute sind aber nicht nur Firmen da, die neue Leute suchen, sondern auch Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland an passende Betriebe bringen wollen. So wie Nuran Bezel von der Personalvermittlung Linked Europe.
Ich habe Anfragen von Fachkräften aus der Türkei, die gerne nach Deutschland kommen möchten, um hier sesshaft zu werden. Im Augenblick ist es natürlich sehr ruhig in der Wirtschaft. Die Wirtschaftskrise ist natürlich schon sichtbar überall. Das macht es ein bisschen schwieriger.
In Berlin haben Unternehmen seit Jahresbeginn weniger Stellen angeboten, zeigt der Konjunkturspiegel der Sparkasse. Gleichzeitig fehlen aber nach Angaben der IHK 90.000 Fachkräfte in Berlin. Vor allem im Baugewerbe, Gastronomie und IT-Bereich, sagt Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin, Manja Schreiner.
Für Deutschland können wir nur sagen und für Berlin, wir setzen darauf, dass wir auch weiterhin attraktiv sind für internationale Fachkräfte. Wir brauchen die auch. Wir haben die Fachkräftelücke. Wir wissen aus allen Studien und Erhebungen, dass wir diese Fachkräftelücke auch nicht heben können, selbst wenn wir alles inländisches Potenzial heben, was geht. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Berlin, Stadt der Freiheit, Welcome-Stadt, auch für uns hier als Wirtschaft natürlich maßgeblich ist.
Und Interesse an dem Thema ist da. Bei der IHK-Veranstaltung haben sich etwa 300 Unternehmen aus der Region angemeldet.
Werben um Menschen mit Berufsausbildung aus dem Ausland, Tabea Schoser berichtete. Eine Wohnung in Berlin zu finden, das ist kein Spaß und ein teurer noch dazu. Investoren orientieren sich wegen der hohen Berliner Baupreise zunehmend eher in Richtung Brandenburg. Dort sollen bezahlbare Wohnungen für Pendler entstehen. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat sich ein Projekt in Paulinenaue im Havelland mal angesehen.
Hier im Landkreis Havelland baut ein Berliner Projektentwickler einen fünfstöckigen DDR-Plattenbau zum Energiesparvorzeigemietshaus um. Oben aufgestockt ein Dachloft ganz aus Holz mit großen Fenstern und einem Blick über grüne Felder, roten Mohn und Kornblumen. Vor dem Haus sorgt die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. 40 bis 50 Kilometer von Potsdam und Berlin entfernt seien wegen der niedrigen Immobilienpreise noch günstige Baukosten drin, bilanziert der Berliner Projektentwickler Gunnar Theobald.
Am Ende landen wir bei knapp unter 3.000 Euro pro Quadratmeter. In Gestehungskosten, zwar glücklicherweise der leere Plattenbau nicht so teuer, dass das gerade noch so passt und gerade so ausgeht.
Nur etwa halb so teuer wie in Berlin. Es sind nur wenige Gehminuten zum Bahnhof, gleich nebenan Kita und Schule. Das Vorhaben, bezahlbares Wohnen für Pendler anzubieten, stammt aus der Corona-Zeit. Damals schossen die Kosten in Berlin in den Himmel. Im September will der Immobilienfonds Catella mit Hauptsitz in Stockholm die fertige Immobilie übernehmen. Günstige Baukosten machen bezahlbare Mieten ab 10 Euro kalt in Neubauqualität möglich, rechnet Benjamin Rüther vor. Er ist Fondsmanager bei Catella.
Auch die anzuziehen, die sagen, ich kann mir in Berlin in Spandau nur die kleine Wohnung leisten und bin hier dann draußen, habe den Bahnanschluss und habe dann aber 90 Quadratmeter vielleicht mit den vier Zimmern und kann mir das auch leisten als Otto-Normalverbraucher.
Eine bezahlbare Lösung des Berliner Wohnungsproblems liegt in märkischen Gemeinden mit Regionalbahnhof, ist Benjamin Rüther überzeugt.
Wir können nicht immer nur auf die Politik schimpfen, dass es nicht funktioniert und man es nicht machen kann. Und hin und wieder muss man halt neue Wege gehen und es vielleicht da nicht im Zentrum schaffen, wo es unmöglich ist, aber am Rand und dahin zu gehen, wo man sagt, naja, ich fahre halt dann mit dem Zug 25 Minuten bis nach Spandau, um zu sagen, das ist der Ziel und Mittelpunkt, den die Leute auch haben, die dann hierher ziehen.
Paulinenaue mit seinen gut 1000 Einwohnern dürfte mit den neuen Einwohnern um 10% wachsen.
Paulinenaue wird von August bis März von der Bahnsanierung auf der Strecke Berlin-Hamburg betroffen sein. Bis dahin fährt der Schienenersatzverkehr, Johannes Frevel berichtete.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wer einen Garten hat, der kennt das Gefühl, die Gartenarbeit tut gut und das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, denn Glückshormone werden ausgeschüttet, das Stresslevel sinkt und bei der Gartenarbeit werden Kalorien verbrannt. Doch Gerüche wecken auch Erinnerungen. Der Ablauf der Jahreszeiten beruhigt, auch deshalb wird Gartentherapie gezielt bei Demenzkranken und auch bei Schwerkranken eingesetzt. In Großbritannien gibt es sogar Gartentherapie auf Rezept. RBB-Reporterin Anke Burmeister hat sich mit der Berliner Gartentherapeutin Marlit Bromm über Erfahrungen bei der Arbeit mit Demenzkranken unterhalten, über Gelassenheit und das Glück des Gärtners, das schon auf dem Balkon beginnt.
Heute Morgen, als ich an meinen Tomaten herumgezuppelt habe, habe ich mich richtig gefreut auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Marlit Bromm.
Danke für die Einladung.
Sie haben was mitgebracht. Ich schaue auf ein Tablett. Da ist ein Tannenzapfen, Erdbeeren, Holunder,
Kornblumen, Bauernjasmin ist so eine typische Pflanze, die man so vielleicht aus dem Garten früher kennt, zur Stärkung.
Sie zur Stärkung. Ja, wir reden aber über was sehr Schönes, nämlich über den Garten. Sie sind Gartentherapeutin seit sehr vielen Jahren, seit 2009, wenn ich das richtig...
Ich habe 2009 so die ersten Schritte gemacht. Ich bin so ein Dorfkind und habe viel Zeit in der Natur verbracht. Wir haben es damals so Strohmann genannt. Nach der Schule waren wir draußen und irgendwann abends gab es uns wieder zu Hause. Und das hat mich sehr geprägt.
Und jetzt setzen Sie das um, diese Erfahrung, das, was Sie als Kind erfahren haben, und machen damit was? Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ich begleite Menschen, die in schwierigen Situationen sind, im Krankenhaus sind, sich selber nicht mehr so gut versorgen können. Vielleicht bin ich bettlägerig, ich komme gar nicht raus. Dann verschwinden die Jahreszeiten so ein Stückchen. Ob sie jetzt im Frühling, im Herbst da sind, wissen sie irgendwann auch gar nicht mehr, je nach Liegezeit. Und das ist eine Ablenkung.
Also, und Sie arbeiten mit Demenzkranken?
Ich arbeite überwiegend mit Demenzkranken. Mhm. Demenz kann man schwer behandeln, man kann sie begleiten und mit Gartentherapie kann man das wunderbar machen. Viele von den Senioren haben noch Erfahrung aus der Natur, die kommen vielleicht vom Lande, die haben noch einen anderen Zugang dazu gehabt, die haben Sachen angebaut, geerntet, also wesentlich stärker als die nächsten Generationen, gerade auch in der Stadt. Aber es gibt auch Leute, die wirklich in der Stadt groß geworden sind und damit nie zu tun hatten. Aber selbst die kann man mit einbinden. Das ist meine Frage, womit?
Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie kommen dann so wie jetzt vielleicht mit so einem Tablett, mit Blüten. Bei mir sind sofort Erinnerungen da. Holunder hat einen bestimmten Geruch. Die Erdbeere würde ich sofort am liebsten in den Mund stecken, weil die so saftig und rot aussieht. Passiert das bei erkrankten Personen genauso?
Ja, also man sagt, diese Dinge haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sie sehen die Erdbeere und schon passiert was bei Ihnen. Ne? Also Sie haben die Idee, wie könnte die schmecken? Die ist süß, es ist jetzt gerade Frühling. Oh, ich würde die gerne mal probieren. Holunder, finde ich, hat einen Duft. Naja, man kann sich streiten. Manch einer findet den schön, mancher nicht so sehr. Man kann Sirup daraus machen und dann gibt es so eine Kette. Also Sie schmeißen ein Ding in die Mitte und dann entstehen so Ketten, Assoziationen und man weiß nicht, wo man landet. Ich habe so eine Idee, wo ich hin will und versuche das zu begleiten durch die Dinge, die ich mitbringe. Ich lasse mich auf diesen Pfad ein, was für Erinnerungen bei den Leuten hochkommen. Sie haben ihren Raum, sie können sich als Person wieder ein Stückchen spüren, gerade bei Demenz. Also wenn es so anfängt, ne, und ich merke, wie ich mir langsam verloren gehe, das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess auch für die Leute selber. Und in dem Moment zu sagen, ich habe eine Erinnerung, ich bin wer, ich habe vielleicht auch Erfahrung, ich kenne Pflanzen und ich kann mich nach außen auch zeigen und gemeinsam was Schönes erleben. Und es tut den Leuten gut. Ne? Die entspannen ein Stückchen und sind dann für andere Therapien auch wieder ein bisschen bereiter. Ich begleite, also eine Begleittherapie ist Gartentherapie. Ne?
Wann sind die Momente, wo Sie sagen, jetzt habe ich denjenigen erreicht?
Das merke ich eigentlich relativ schnell. Also ich bringe die Dinge mit, ich stelle mich vor, erzähle kurz, wer ich bin, was ich mache. Ich habe Ihnen was mitgebracht aus der Natur. Wollen wir mal schauen. Und dann ist es meistens so, dann kommt schon eine Hand über den Tisch, die nimmt dann die Blüte, dann wird die weitergereicht. Also man kann so ein bisschen initiieren, dass die Leute auch miteinander, ne, sie reichen die Dinge rum, sie reden darüber, sie kommen miteinander in Kontakt, was sie ohne, ich sag mal, Begleitung nicht tun würden. Nicht zwingend, sagen wir es mal so, ne? Vielleicht schon irgendwie manchmal, aber. Und dann fangen sie von ganz alleine an, ne, zu erzählen.
Sie setzen also Gartentherapie tatsächlich ein. In Großbritannien gibt es Gartentherapie auf Rezept. Sollte das in Deutschland auch so sein?
Ja, bitte, bitte. Wir warten darauf. Ich denke, das ist ein wirklich sehr gutes Mittel und eine gute Möglichkeit, zum einen Kranke zu begleiten, was im therapeutischen Setting stattfindet, aber auch im Alltag, damit ich nicht krank werde. Also Gesundheit und Krankheit, das hat sich halt das Bild auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und auch mit einer schweren Krankheit kann ich schöne Tage haben. Ich kann total eingeschränkt sein vom Gehen her, aber ich kann vielleicht trotzdem Garten bewirtschaften, kann ein Beet haben, ein Hochbeet, je nachdem. Ne? Also wir müssen den Leuten ein Stückchen entgegenkommen, damit sie diese Wohlfahrtswirkung der Natur auch mit auskosten können. Und allein schon draußen sein, frische Luft zu haben, mehr Sauerstoff in der Luft, Licht. Ne?
Und ein bisschen Bewegung. Ich habe mir mal Kalorientabellen angeguckt. Eine Stunde Gartenarbeit, Graben ist ungefähr so viel wie eine Stunde Walking verbrauche ich da. Also ich bewege mich ganz körperlich und diese wohltuende Wirkung, nicht nur für Menschen, die erkrankt sind, sondern für Menschen, die gestresst sind. Merken Sie auch, dass es ein regeres Interesse an diesem Thema gibt?
Definitiv. Also am Anfang war ich selber sehr beseelt von diesem Thema. Und wenn ich dann erzählt habe, was ich mache, dann therapierst du den Garten?
Ach so, also, rum, ja.
So, Gartentherapie ist ja erstmal ein Stückchen vielleicht missverständlich auch. Und dann, wenn ich es erkläre, dann wissen die, ach so. Mhm. Und jemand, der das selber nutzt, der einen Garten hat oder in den Garten geht oder in den Wald geht, der weiß, was er tut. Im Garten bewegt man sich. Ich würde zum Beispiel im Fitnessstudio manche Dinge so intensiv nicht machen, wie ich es im Garten mache. Ich will ja fertig werden, ich will es ja noch schaffen, ich will ja umbuddeln, ich will ja, dass es in der schöner ist. Und ich mache mehr und andere Bewegungen, als ich sie vielleicht gezielt machen würde.
Reicht es schon, wenn ich im Balkonkasten die Blümchen sauber mache? Hat es schon eine therapeutische Wirkung Ihrer Meinung nach?
Das können wir mal zusammen untersuchen. Sie beschäftigen sich mit einem Thema, Sie nehmen sich Zeit dafür. Sie bereiten das vor, sie überlegen, was sie pflanzen wollen. Sie holen die Pflanzen, sie freuen sich vorher, reden vielleicht nochmal mit jemandem darüber. Das sind ja schon ganz viele Stunden, die sie mit diesem Thema verbringen. Dann setzen sie es raus. Kann ihnen aber auch passieren, dass es nicht wird. Dass sie eine Pflanze haben, die gerade diesen Sommer nicht mag oder diesen Standort nicht mag, was auch immer, obwohl es draufsteht auf dem Etikett. Dann lernen sie damit umzugehen. Ja, was mache ich jetzt mit dem Scheitern? Gebe ich mich hin oder probiere ich es nochmal?
Das ist ein gutes Thema, Scheitern. Dieses Frühjahr ist ja doch viel von Scheitern geprägt, sehr trocken, sehr kalt, die Bohnen kommen nicht, der Salat mickert vor sich hin und trotzdem macht man weiter, man gibt nicht auf. Therapeutischer Ansatz?
Man kann es dabei lernen, ne? Also zu ertragen, dass Dinge nicht so laufen, wie ich mir die vorgenommen habe. Ich will, ich will, ich will, ja. Na, also damit auch ein bisschen spielerischer umzugehen, zu sagen, ja, ich habe das Beste getan, was ich konnte und dann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Und manchmal werde ich überschüttet mit Flüchten, obwohl ich nicht viel getan habe. Das war ja auch nicht mein Verdienst. Ne? Das war auch ein Zusammenspiel aus vielen komplexen Dingen. Ja.
Bringt diese Zeit, die doch sehr anstrengend ist, all diese Ereignisse, die auf uns einstürzen, die Ablenkung durch Social Media, im Gegenzug genau das andere, das größere Interesse an den Gärten? Können Sie das bemerken?
In der Natur, alle Reize in der Natur, die sind so, dass wir die gut verarbeiten können. Natur ist unser natürlicher Lebensraum. Wir haben viele, viele tausend Jahre in der Natur verbracht. Wir sind so darauf ausgerichtet oder evolutionär daran gut angepasst, ne, an diese Umgebung. Und es ist nicht zu laut, es ist nicht zu bunt, es ist nicht zu fordernd. Und die Reize, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die sind das. Zu schnell, zu laut, zu bunt. Wenn man irgendwas aufschlägt, man hat sofort 100.000 Nachrichten, viele Dramen. Und das überschüttet einen einfach. Das ist so viel. Und ich habe immer so ein bisschen eine Waage in meinem Kopf. Ne? Es passieren ganz viele Dinge, die wir nicht wegschieben können. In welcher Zeit wir leben, können wir uns auch nicht aussuchen. Und das nimmt die Waagschale ein Stückchen in eine Richtung. Und ich kann aber aktiv was auf die andere Waagschale legen und das ausgleichen. Und wenn ich mich dem ein bisschen entziehe und mehr ins Grüne gehe, in die Natur, dann habe ich ein Stückchen Ausgleich geschaffen. Wenn ich es nicht tue, kann mir das wirklich auch passieren, dass mich die Zukunftsangst wirklich so runterzieht, dass ich alleine nicht mehr rausfinde.
Und wie erklären Sie sich als Therapeutin, und die Frage meine ich wirklich ernst, dieser Zwang, dass Gärten so total ordentlich sein müssen? Also gerade, ich beherrsche die Natur, ich steche das aus, was nicht in den Rasen gehört. Ist das der Wunsch nach Beherrschbarkeit der Natur? Wie erklären Sie sich das?
Wenn Sie einen ordentlichen Garten haben, dann beherrschen Sie ein Stückchen. In dieser unsicheren Zeit haben Sie über irgendwas Kontrolle. Und es tut Ihnen gut. Es hat auch das, was therapeutisch ist, wo man mal denkt, das sieht ein bisschen steril aus, aber das gibt den Leuten so einen Rahmen. Und auch bei uns in dem Therapiegarten haben wir Grenzen und Kanten und Rahmen. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, ist es manchmal gut, sich nur mit dieser Grenze zu beschäftigen und hinterher auch zu merken, auch wenn der Weg schön gepflegt ist, dann macht es einen Unterschied. Es sieht trotzdem ordentlicher aus. Und dann aber auch auszuhalten, dass es eben nicht so wird. Das ist so diese kleine Arbeit, die man da leisten kann oder wo man im Garten lernen kann.
Und dann genau das auch essen oder sich einen Blumenstrauß machen. Genau das, was ich ausgehalten habe, was ich angebaut habe, kann ich auch selber nutzen. Es ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Was ich bewundere, Sie haben vorhin beschrieben, Sie gehen in den Garten und machen genau das. Sie haben einen Plan und setzen genau das um. Wenn ich in den Garten gehe, fange ich vorne an und habe einen Plan und habe es dann schon 5 Schritte später vergessen. Und ich kenne viele Leute, die einen Garten haben und sagen, ja, eigentlich wollte ich die Hecke machen, aber dann bin ich in den Tomaten hängen geblieben.
Also ich glaube, hängen bleiben an den Tomaten ist super. Das ist wunderbar. Also wenn man es schafft, von dem Plan abzuweichen. Ne? Also dass man so grob überlegt, was würde ich gerne machen, wo würde ich gerne hinwollen. Aber man kann es auch auf morgen verschieben oder auf nächste Woche. Die Dinge laufen nicht weg. Die Hecke wird halt größer, hat man mehr zu tun am Ende. Aber ich kann immer noch mal gucken, ich habe mir das zwar so jetzt gerade vorgestellt, aber dieses Jahr wollte ich gerne die Tomaten und Gurken auspflanzen. Es war aber einfach kalt und es wurde nicht wärmer. Und die Pflanzen standen drinnen, wurden immer gackliger. Aber ich konnte sie auch nicht rausbringen. Und dann muss ich halt mit meinen Plänen nochmal überlegen und so ein Stückchen so eine Geschmeidigkeit zu bekommen. Die Welt geht nicht unter, wenn es jetzt nicht passiert. Eine Gelassenheit zu entwickeln, das schafft man dadurch.
Das hört sich jetzt sehr therapeutisch an, ja. Aber Garten, und das ist das Gute daran, hat auch was ganz Praktisches. Wir haben beide festgestellt, wir haben kurze Fingernägel. Ich habe ein bisschen schmutzige Hände, diesen Hauch von der Gartenarbeit. Ich glaube, das ist von den Tomaten heute Morgen. Und Sie haben einen Tipp, wie man die Hände sauber behält im Garten.
2 verschiedene Möglichkeiten. Das eine, wie Ihre Haare waschen, wahrscheinlich, weil diese Struktur der Haare dann immer schön nochmal durchgeht. Und das andere, das muss man mögen, wenn man Buletten macht. Und Sie kneten das Hackfleisch mit Inbrunst und Fröhlichkeit. Und am Ende, staunt man, sind die Hände wieder sauber.
Also und dann Buletten und Salat dazu aus dem Garten.
Eigenen Salat.
Genau. Eigenen Salat und ein bisschen Schnittlauch darüber, oder?
Ich bin nicht in der Schnittlauchfraktion. Kann ich würde Schnittlauch Petersilie nehmen.
Petersilie, okay. Vielen Dank, Frau Bohm.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
RBB-Reporterin Anke Burmeister war das im Gespräch mit der Gartentherapeutin Marlit Brumm.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Wer sich für aktuelle Kunst interessiert, auf den wartet in Berlin ein geballtes Programm in den kommenden Tagen und Wochen. Morgen wird die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst eröffnet und das an gleich 4 verschiedenen Orten der Stadt. In den Kunstwerken in Mitte, den Sophiensälen, dem Hamburger Bahnhof und einem ehemaligen Gerichtsgebäude in Berlin-Moabit sind bis zum 14. September Bilder, Skulpturen, Videoinstallationen und Textilarbeiten zu sehen. Zusätzlich wird es viele interaktive Aktionen, Performances, Lesungen und Gespräche geben. Unsere Kulturreporterin Andrea Handels war vorhin bei meiner Kollegin Sabine Dahl und hat schon mal erzählt, was es dort dann zu hören und zu sehen gibt.
Ja, also der Titel verweist darauf, dass es eben nicht nur fertige Kunstwerke sind, die hier ausgestellt werden, sondern vieles in Bewegung ist, dass das Publikum eine wichtige Rolle dabei spielt und die Kunst weiterdenken und weitergeben kann und soll. Und dass während der Berlin-Biennale immer auch wieder Theater und Spoken-Word-Veranstaltungen und Performances und Spaziergänge stattfinden. Und Axel Wieder, der Direktor der Berlin-Biennale, der erklärt das so.
Der Titel der Biennale, das Flüchtige Weitergeben, hat ziemlich viele Bedeutungsebenen. Zum einen deutet es auf das Flüchtige hin als etwas Ephemeres, was eben als Kunstwerk nicht immer so ganz greifbar ist. Und dann ist das Ganze als Satz, aber auch wie so eine Art, im Englischen sagt man Instruction Piece, eine Arbeit, die man als Besucher oder Besucherin selber ausführen muss. Und das heißt, nach dem Sehen auch davon zu erzählen und es weiter zu verbreiten.
Und insgesamt sind bei dieser Biennale 170 Arbeiten von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Und von denen wurde mehr als die Hälfte extra für diese Biennale produziert. Es sind also viele Auftragsarbeiten.
Und gibt es etwas, was diese Arbeiten verbindet?
Ja, also mein Eindruck war, und ich konnte nur ziemlich flüchtig drauf gucken, dass es unheimlich viel um Politik geht, um Widerstand gegen autoritäre Regime, um Protestbewegungen in vielen Ländern, Militärgewalt, Justizwillkür. Und die Kuratorin der Biennale, Sascha Kohler, sie sagt zu ihrer Auswahl:
It is really about aesthetics, I would say.
Es geht um die Ästhetik. Ich finde in jeder Kunst eine politische Bedeutung. Ein Freund von mir aus Myanmar, der gestorben ist, hat gesagt, Künstler zu sein ist politisch. Du kannst alles machen. Es muss keinen politischen Inhalt haben, um eine tiefe Resonanz auf unser Tun in der Welt zu erzeugen.
What we are doing on in the world.
Sascha Kohler stammt ursprünglich aus Indien. Sie hat auch enge Verbindungen nach Myanmar. Sie lebt jetzt in Italien und in Berlin. Und die zur Biennale eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die kommen aus über 40 Ländern, aber viele leben auch eben in Berlin, das ja eine Stadt des Exils für viele geworden ist. Und bei der Pressekonferenz heute war auch Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Sie leitet die Kulturstiftung des Bundes, die die Berlin-Biennale fördert.
Diese Biennale trifft, finde ich, sehr gut den Nerv der Zeit, weil sie sich mit der Frage beschäftigt, was können die Künstler überhaupt in oppressiven Systemen? Wie können sie die oppressiven Systeme beeinflussen? Oder was bedeutet ihre Kunst in oppressiven Systemen, in autoritären Regimen?
Die Biennale ist ja auf 4 Gebäude verteilt. Ist überall gleich viel zu sehen?
Ja, also in den KW Institute for Contemporary Art, das ist wirklich sehr groß, über 4 Etagen verteilt. Jede Etage hat ein bisschen ein anderes Flair, ein anderes Thema. In den Sophiensälen und im Hamburger Bahnhof sind es eher kleinere Ausstellungen. In den Sophiensälen wird es auch Theater im Rahmen der Biennale geben. Und dann gibt es noch das frühere Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße. Und da sind hauptsächlich kleine Räume mit vergitterten Fenstern, in die jeweils eine Installation hineingesetzt wurde. Also sehr schön zum Beispiel das ehemalige Badezimmer, in dem die Künstlerin Helena Wambembe in einem Video zeigt, wie man aus Schlamm einen Kuchen herstellt. Und man hat ja aber viel Zeit, sich das alles in Ruhe bis zum 14. September anzugucken. Und jetzt am Wochenende stehen viele Performances auf dem Programm der Berlin Biennale.
Kulturreporterin Andrea Handels war das über die 13. Berlin Biennale, die morgen Abend eröffnet wird. Kindertheater gibt's in Berlin viele, aber dass die Kinder auch mal selbst das Stück schreiben und Regie führen, das gibt's eigentlich gar nicht. Beim Stück Don't Stop Dreaming, das heute im Grips-Theater in Berlin Premiere feiert, ist aber genau das der Fall. Kulturreporterin Regine Bruckmann hat mit den Kindern gesprochen und ihnen bei einer Probe auf der Bühne zugeschaut.
Tenkai Sascha, was geht ab? Uns drei gibt es nur im Dreierpack. Von unten nach oben spürst du das Feeling. Hör ich auf zu träumen, also don't stop dreaming.
Sascha und Kai treffen sich morgens vor der Schule. Sie sind befreundet und teilen ihre Gedanken miteinander.
Naja, don't stop dreaming. Du weißt doch, in meinem Kopf sind immer so viele Filme und alles ist so abgespaced und völlig losgelöst.
Oh, wir müssen eigentlich was jetzt den Text von...
Don't Stop Dreaming ist ein Theaterstück von Kindern für Kinder. Sie haben die Texte geschrieben, die Ausstattung gestaltet und Regie geführt. Der 13-jährige Yunis ist einer von 9 Kindern in der Regiegruppe.
Wie soll der Text umgesetzt werden, konkreter? Wie soll das und das ausgesprochen werden? Womit soll die und die Person dann und dann interagieren? Halt hauptsächlich, wie Dinge gesagt werden, beziehungsweise wie Dinge bewegt werden.
In der Ausstattungsgruppe sind all diese Dinge entstanden, aus Pappe, verschiedenen Stoffen und Farben. Auf der Bühne steht eine alte Hollywood-Schaukel. Sie ist mit Schleifen, Kissen und Zacken aus Wollfilz bunt beklebt. Viele selbstgestaltete Gegenstände befinden sich auf der Bühne und kommen nach und nach zum Einsatz. Der Kopf einer Schaufensterpuppe wird für ein Schattenspiel gebraucht. Große Augen aus Pappe lehnen an einem Servierwagen, der gefüllt ist mit Requisiten wie selbstgebastelte Pandamasken und Glitzerperücken.
Ich weiß nicht, wo ich bin.
Ich weiß es.
Eine bunte Collage aus Bildern und Texten über Ängste und Träume ist entstanden, kreiert und umgesetzt von Kindern. Eine neue Erfahrung auch für den 12-jährigen Fiete aus der Regiegruppe.
Ich find's ganz lustig, weil ja, eigentlich ist es immer so, dass Erwachsene mir Anweisungen geben und jetzt kann ich das mal machen. Also die versuchen dann das auch umzusetzen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir die Chefs sind, sondern wir sind eher so ein bisschen befreundet.
Mathilda hat nicht nur das Bühnenbild mitgestaltet, sondern auch noch Choreografien erdacht. Sie findet, das Experiment Kinder machen Theater ist gelungen.
Kinder sind einfach so kreativ, sie haben so viele Ideen. Es sollte es auf jeden Fall viel öfter geben, weil es bringt auch richtig doll raus, was Kinder können.
Das sagt ein Mädchen, das mitgemacht hat beim Theaterstück Don't Stop Dreaming, ab jetzt zu sehen am Berliner Gripstheater in Tiergarten. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 stockt es vor der Havelbrücke. Rechnen Sie Richtung Havelland mit 10 Minuten extra. Vorsicht auf der B5 Perleberg in Richtung A14. Zwischen Quitzow und Abzweig Schönfeld steht ein defektes Fahrzeug. Nach Berlin etwas Geduld benötigen Sie noch auf dem Stadtring. In Richtung Wedding stockt es immer mal wieder ab Schmargendorf. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Auf der AWUS stockt es einwärts vor Kleinmachnow bzw. von Kleinmachnow zur Spanischen Allee. Weitere Staupunkte in der Berliner Innenstadt sind der Spandauer Damm am Stadtring sowie die Bereiche rund um Alexanderplatz, Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Außerdem die Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf. In Kreuzberg ist die Oranienstraße nach einem Unfall zwischen Lindenstraße und Alexandrinenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Und bei der S-Bahn werden heute Nacht Busse eingesetzt für die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof und für die S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind mehr als 200 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Initiative zu dem Antrag kam von